herzlich willkommen zu Folge 17 von HSV,
meine Frau!
Und absolute HSV, meine Frau, Profis haben jetzt schon rausgehört, da fehlt eine Stimme. Und zwar die von Gato, der ist in Griechenland geschäftlich unterwegs, aber so ist das manchmal. Dafür ist Bones in alter Frische am Start. Moin Bones.
Moin.
Was daddelst du da im Handy rum?
Ich suche mir noch mal ein paar Daten raus. Und das ist gut.
Und kannst du dann als deine eigenen verkaufen später. Und Kai ist da. Moin.
Moin, moin.
Wir hören mal ganz kurz, was Gato uns hier rüber geschickt hat.
Moin, moin. Ich kann ja heute leider nicht dabei sein, was mir auf der einen Seite natürlich sehr weh tut, weil ich den Podcast liebe und mir super viel Spaß macht. Auf der anderen Seite ist vielleicht dieses Mal auch gar nicht so schlecht ist, weil ich beim Bayern-Spiel so krass betrunken war, dass ich gar nicht mehr so viel erinnere. Aber so sind mir zum Beispiel auch die letzten Pfostenschüsse der Bayern irgendwie durch die Lappen gegangen.
Mir auch.
Ja, wie auch immer, ich mache ein absolutes Haken an das Spiel ran, freue mich auf jetzt die nächste Woche und denke, mit dem weniger und oder zurückkehrenden Verletzungsspieler wird es auf jeden Fall noch besser und sehe dem Ganzen jetzt doch sehr, sehr positiv gegenüber, also im Verhältnis natürlich zu der Situation, in der wir uns momentan befinden. Also viel Spaß, macht's gut und nur der HSV.
Die Nachricht ist irgendwie geil. Ich glaube, so ein bisschen Restalkohol teilweise am Start.
Bei uns allen, oder? Irgendwie.
Ja.
Also alle hören sich hier heiser an. Ja. Aber weißt du was? Ich war ja mit dem Bruder von Gato unterwegs und der hat auch die ganze Zeit so einen Bayern-Fan angemacht und auch nicht eingesehen, dass der dann Sitzplatz hat und immer aufsteht und immer gesagt, hau ab! Und naja, es war wohl, war viel los im Stadion,
wollte ich sagen. Ja, also der Kampf auf dem Rasen hat sich dann offensichtlich auch so ein bisschen auf die Tribünen übertragen. Aber kommen wir mal zum Spiel. Gato sagt ja, er ist absolut optimistisch, was die Zukunft angeht. Ich bin da anderer Meinung, aber da kommen wir nochmal gerne ein bisschen näher ins Detail. Bones, du hebst schon die Hand. Willst du mal was sagen? Was sagst du zu Gatos positiver, optimistischer Einschätzung?
Na, also man hat natürlich gemerkt, dass alle dermaßen zufrieden waren, wie der HSV gefightet haben. Aber das haben wir die letzten Jahre gegen Bayern immer gemacht. Also Labbadia hat letztes Jahr 0-1 verloren zu Hause. Mit dem Jugendtrainer damals haben wir nur 0-0 gespielt, auch zu Hause gegen Bayern, einen unerwarteten
mit
Punkt
Zinnbauer
geholt.
Damals.
Genau. Und die Spiele danach gab es immer wieder sprichwörtlich auf die Fresse. Und genau wie im letzten Jahr haben wir auch nach Bayern gegen Hertha gespielt, in Berlin 2-0 verloren. Und es hilft uns im Nachhinein gar nichts, wenn wir Schulterklopfer kriegen und mit 0 Punkten dastehen. Das sind nicht die Spiele, die wir gewinnen müssen oder die wir uns gut schreiben können. Die Spiele, die jetzt folgen, das sind die, die zählen.
Das passiert ganz selten. Ich bin deiner Meinung, Bones. Ganz genauso. Jetzt können wir uns das nicht mehr schönreden. Mir geht es tierisch auf den Sack, dass wir uns immer hier montags treffen, jetzt nach Niederlagen. Und zwar jetzt schon die 7. oder 8. Woche in Folge, zwischendurch mal ein Unentschieden. Aber ich will jetzt nicht sagen, die Spiele gehen uns aus, aber es nervt so ein bisschen. Und es war ja jetzt nicht unmöglich, gegen diese rotierten Bayern mit Tolisso und James, wie sie alle heißen, auch mal was zu holen, theoretisch, Kai.
Absolut. Wisst ihr, wer das mich genauso sieht wie ihr? Markus Gisto, weil der hat das in den Interviews danach, hat er ja nicht diesmal erwähnt, ja, wir haben so gut gespielt und schade und ich bin wieder, ich weiß nicht, was ich sagen soll, sondern er hat gesagt, ja, trotzdem, das hat er auch Kritik an seiner Mannschaft geäußert, hebt jetzt so ein bisschen mahnend den Finger für die nächsten Spiele, dass man sich darauf jetzt bloß nicht ausruhen dürfte auf der kämpferisch starken Leistung. Gegen die Bayern war viel drin. Ich finde, man hat vorm Spiel schon gesehen, dass man ja schon sehen, dass die rotieren werden. Da gab es so 11 Spieler, die haben sich warm gemacht und eben 5, 6, unter anderem Müller, Kimmich, Thiago, die haben da Ball hochhalten schon gespielt. Das wirkte sehr arrogant, sehr locker. Hast auch gesehen, der HSV war 5 bis 10 Minuten vor den Bayern auf dem Platz. Und das hat man dann im Spiel auch gesehen. HSV taktisch super eingestellt von Gisdol. Vielleicht auch ein Konzept für die Hertha, die ja doch ein bisschen nicht Offensivfeuerwerk abbrennt, aber
Gisdol hat ja auch gesagt, oder hat es ein bisschen erläutert, er hat gesagt, er wollte ganz anders spielen als die letzten Gegner von Bayern. Vielleicht kannst du es ein bisschen erläutern?
Ja, genau. Also ich glaube, was extrem wichtig zu wissen ist, ist diese Fünferkette, von der so viele sprechen, die dann bei eigenem Ballbesitz aber nur eine Dreierkette ist. Also bei Ballbesitz Bayern wird es zur Fünferkette und bei eigenem Ballbesitz schieben die Außenverteidiger halt offensiv vor. Ich finde eine super Sache, denn man hat gesehen, Bayern konnte dort sich nicht durchkombinieren. Die Außen waren dicht, hatte ich auch schon mal gesagt, dass da der HSV den Spielern auch oft zu viel Platz gelassen hat. Und ja, wenn du dann zwei laufstarke Außenverteidiger hast, die sich eben die auch bereit sind, sich mit in die Offensive einzuschalten, dann hast du vorne auch gar nicht so eine große Unterzahl und schlägst zwei Fliegen mit einer Klappe.
Da können wir ja mal mit den positiven Erscheinungen des Spiels anfangen. Also Van Drongelen, ein Glück ist er wieder da, in alter Stärke, super griffig gegen Robben. Echt ein, also ich wüsste nicht, wer in der Bundesliga bisher ein besseres Spiel gegen Robben direkt gemacht hat als Van Drongelen.
Ja.
Einfach über den Fleiß reingekommen. Diekmeyer hatte, glaube ich, mit die besten Werte überhaupt, war, glaube ich, sogar Spieler des Spiels, zumindest in der Bild. Seit er eigentlich jetzt beim Podcast bei uns war,
geht's besser
auf. Läuft für ihn, ne?
Blüht er auf. Das Tor kommt bald.
Ja, jetzt wissen wir, so ein kleiner Assist oder so wäre auch nicht schlecht.
Er kommt ja auch bald wieder, oder? Ich glaube, er gibt uns eine zweite Chance.
Er gibt uns eine zweite Chance. Dana und Dennis kommen vorbei demnächst. Lasst euch überraschen. So, und jetzt aber noch Ekdal. Ich habe mich tierisch geärgert, als er ausgefallen ist, schon wieder mit seinem scheiß Rücken. Heute lese ich ein Statement, das wird wohl auch noch ein bisschen dauern, bis es endgültig auskuriert ist. Aber Wallacy und Sakai, und vor allem Sakai, hat es auch endlich mal wieder ganz gut gemacht.
Ja,
nee, doch. Bones, du bist kein Fan, ich weiß.
Nee, also
sag mal.
Ich glaube, stärkster Spieler zumindest.
Aber gut, das heißt und immer nicht so viel.
Gleichzeitig auch Zweikampfschwächster, irgendwie, glaube ich. Nur 23% seiner Zweikämpfe gewonnen. Und jetzt hat bei mir schon wieder aufgehört, wo Hand, glaube ich, die erste Ecke ausgeführt hat, kurz auf Sakai und der knüppelt die in Seiten aus auf der anderen Seite, wo ich dachte, Junge, häng die Schuhe an den Nagel. Ich werde mir die Menschen nicht mehr warm und er probiert's, aber in der Schule hat es auch früher nicht gereicht.
Immerhin der Kapitän, ne? Also weiß ich nicht, ich halte ihn für einen wichtigen Mann. Der hat ja auch so ein Ansehen, nur diese Eckenvarianten, die gehen mir auch auf den Sack. Einfach reinschlagen, wir haben ja kopfballstarke Leute.
Das finde ich doch immer so lustlos von Hand. Er geht da hin, als wenn er zum Trainingsspiel war und prügelt die einfach mal, ja, den 16er werde ich schon irgendwie treffen. Und das wirkt einfach so, als wenn er überhaupt nicht einstudiert ist. Sprich, du läufst dich hinter meinem Rücken frei, dass ich irgendwie einen Abwehrspieler auf mich ziehe. Das wirkt einfach nur noch, ich hau ihn in die Mitte und gucken, was passiert in dem Getümmel.
Ja, zu Sakai, ich bin auch nicht sein größter Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber in dem Spiel gegen Bayern München, erinnert ihr euch noch, wie er da tatsächlich mutig einmal in der gegnerischen Hälfte in den Strafraum von Bayern kommt, dann auch radikal umgehauen wird. Allerdings leider trifft der Bayern-Spieler halt zuerst den Ball. Da schrie das ganze Stadion Elfmeter in so einer hitzigen Atmosphäre.
Ach, deswegen haben wir geschrien.
Christen, ja, genau.
Ich habe mit dem Bier mitgebrüllt.
Du hast zufällig gerade dein Bier verloren, deswegen hast du so geschrien. Aber da kann der Schiri auch mal dann nervös werden und schnell einen Elfer verwenden. Er hat es zumindest provoziert. Er war dann auch gleichzeitig der die Chance von Hahn möglich gemacht hat, der dann ja noch kurz Ulreich da zu einer super Parade zwingt.
Ja, und jetzt auf einmal Ulreich, ne? In dem Spiel blüht er auf.
Ja.
Nervig. Ja. Das wäre ein Spiel gewesen, wo er gerne mal so einen kleinen hätte durchflutschen lassen können, aber leider ist es nicht passiert. Über den Schiri müssen wir reden. Die rote Karte dann für Jung, wenn wir mal so ein bisschen in der Chronologie bleiben, 40. Minute. Für mich ist es jetzt nicht so klar kein Rot, wenn ich ganz ehrlich bin. Objektiv betrachtet, weil ich sehe nicht, dass er zum Ball geht.
Also ich hatte wahrscheinlich eine bessere Sicht als ihr vom Fernseher, wo dann wirklich 5000 Zeitlupen irgendwie im Nachhinein nochmal angeguckt wurde und man muss es wirklich sagen, der hätte ja schon einen Mega-Jump hinlegen müssen, um da noch den Ball irgendwie vor Coman zu kriegen. Also der Ball war wirklich außerhalb der Reichweite. Die Frage ist...
Das war ja direkt vor eurer Nase, ne? Kai?
Ja, genau. Es war direkt vor meiner Nase. Ich kann auch bestätigen, dass die Spieler dann danach auch gesagt haben, ja, ist ärgerlich, die rote Karte. Allerdings muss er da so reingehen, weil er wäre sonst komplett durch gewesen. Und ganz interessant auch noch von Diekmeyer, der dann ja auch meinte in einem Interview noch, er wäre der letzte Mann noch gewesen. Also er wäre noch rangekommen. Insofern, wenn man das Gesamtpaket betrachtet, dass das Spiel danach eine so gravierende Wendung nehmen muss nach so einer roten Karte so früh und der Schiri das bei den Bayern, glaube ich, nicht gemacht hätte,
ja, aber
dann
das
fehlt
so
mir das Fingerspitzengefühl, dass man sagt, also hier gebe ich nochmal Dunkelgeld.
Aber Fingerspitzengefühl gibt's ja eigentlich nicht. Das kann man ja von keinem Schiri erwarten. Und ich glaube, die rote Karte wurde ja nicht gegeben wegen der Notbremse. Deswegen ist letzter Mann auch kein Argument, sondern wegen rohen Spiels. Jetzt ja auch zwei Spiele Sperre. Das ist eigentlich das Bitterste von allem. Schwierige Entscheidung für einen Schiri. Eine 50-50-Sache würde ich sagen. Hempeter zum Beispiel wittert eine Verschwörung.
Ihr müsst Peter nochmal, der sogenannte Kohlchen. Aber das haben sie wieder schön hingemuschelt bei den DFB oder bei den DFL. Das läuft doch alles wieder, ne? Das läuft wieder alles für den Heinkes. Aber wie gesagt, die aktuelle Lage ist natürlich schwierig. Aber wir haben ja immer wieder jetzt wieder zwei Truppen, die da unten stehen, Werder und Köln. Das ist das Einzige, was mich hochhält.
Da hake ich mal ganz kurz ein. Köln brandaktuell, jetzt zumindest hier am Montagabend, trennt sich von Schmadtke. Ist das schon bestätigt bei uns? Hast du hier neue Infos?
Ich hab's noch nicht. Du hast es mir gerade auch vor der Aufnahme zum ersten Mal gesagt. Also, dass ich es richtig verstehe, Schmadtke und Abstöger bleibt.
Ja.
Okay. krass, weil das war eigentlich so das Duo, was auch so die letzten Jahre Köln geprägt hat, auch von den Spielereinkäufen und Verkäufen, die auch dieses ganze Konstrukt Köln mit in der zweiten Liga mit wieder aufgebaut haben, mit Toni Schumacher, und was ja in den letzten 4-5 Jahren sehr, sehr erfolgsversprechend war. Und die hatten auch immer wie eine Einheit gewirkt in den letzten Wochen.
Ich halte Schmadtke für einen Supermann.
Genau. Aber das ist ja genau das Ding. Und ich glaube, da ist der HSV auch nicht so weit von entfernt. Du gibst dich zur Presse anders, als es dann intern wirklich aussieht. Und so war es definitiv in Köln auch. Die müssen sich da auch gerieben haben. Ist ja auch ganz normal, wenn du so eine Negativserie hast. Und das ist beim HSV, kann ich nur sagen, mit einem gesunden Menschenverstand muss man da nur rangehen, auch nicht anders. Also es kriselt.
Glaubst du, es ist nicht mehr weit weg, dass die Stimmung dann auch kippt beim HSV?
Ja, also ich glaube, dass du jetzt zwei Spiele hast, leg mich da auch fest, da kann mir jetzt auch kein Psychologieprofessor was anderes sagen.
Wir gehen mal kurz bei Hertha, die im Moment auch eine absolute Schwächephase haben, auch nicht mehr so heimstark sind, wie sie mal waren, und Stuttgart, die so immer 50-50 sind.
Ja, also wenn du da einen Punkt oder weniger holst, dann sage ich bye-bye Gisdol, glaube ich. Auch da, das wird man auch in der nächsten Woche da nicht raushören, und das wird man dann in der Woche vor dem Stuttgart-Spiel auch nicht raushören. Aber das macht ja auch Sinn, dem Trainer, solange er da ist, den Rücken voll zu stärken, als Einheit zu wirken. Aber intern wirst du dir da schon mal Gedanken machen und dann die Reißleine ziehen.
Heribert Bruchhagen würde das gar nicht gerne hören.
Ich stelle einfach.
Ich muss dazu sagen, das ist hier sein Auftritt im Doppelpass. Und diesen Auftritt habe ich einfach nur gefeiert. Ich finde, so nach außen ist Heribert Bruchhagen das beste
stimmt.
Gesicht, was der HSV in den letzten 10 Jahren hatte. Und es ist ein Knaller.
Ich stelle einfach. Ich lese natürlich täglich die Medien. Und ich stelle einfach fest, dass alle mit dem 1. FC Köln sympathisieren und sagen, der Peter Stöger, toller Jörg Schmadtke, toll, die müssen da unten rauskommen. Ja. Werder Bremen, alle Nuri, toll. Und der Verein ist so wunderbar und die müssen unten rauskommen. Und dann landet man beim HSV und dann hat man so eine Tendenz, dass wir diese Sympathien im Augenblick nicht genießen. Und dann habe ich immer die Sorge und die Angst, dass sich das auch auf das Gesamtgeschehen auswirkt. Und da ist es meine Aufgabe, da etwas dagegen zu halten. Wir sind ein wirklich ordentlich geführter Verein. Wir versuchen, Kontinuität zu erreichen und über Kontinuität auch sportliche und wirtschaftliche Stabilität. Und dazu gehört es natürlich auch, dass uns ein gewisser Respekt entgegengebracht wird. Und daran, das ist meine Aufgabe, auch dafür zu sorgen. Und da haben wir noch einen etwas größeren Weg vor uns.
Wie ist es denn mit eurem Investor, Herrn Kühne? Wie ist dein Verhältnis zu ihm?
Die Frage ist ermüdend. Hundertfach angesprochen.
Weltklasse.
Herr Kühne ist ein Förderer.
Hat er recht.
Vielmehr nach den letzten Auftritten, nach der Punkteausbeute, die Frage ist, geht's mit Markus Gisdol in jedem Fall weiter?
Da guckt er nur übrigens.
Herr Robert, hörst du uns noch?
Hallo? Ja. Aber ich denke, die Frage sollten die Experten. Ich habe sie ja wiederholt beantwortet und es macht ja kein Vergnügen, immer wieder gebetsmühlenartig immer das Gleiche zu sagen. Also ich betrachte diese Frage längst als beantwortet.
Dann lass uns mal nach vorne schauen. Ist dieses Modell mit der Fünferkette und, ich sag mal, dieser sehr defensiven Einstellung auch ein Modell gegen Hertha, Kai?
Ich glaube ja. Also erstmal die Sicherheit suchen, denn wir schießen im Moment nicht so viele Tore. In den letzten Spielen haben wir wirklich extrem wenig geschossen. Ja, deswegen müssen wir erstmal hinten sicher stehen, denn ich glaube, wenn wir mehr als 1-2 Tore kassieren, wird das nichts mehr. Dementsprechend, ja, man braucht Laufbereitschaft von den Außenverteidigern, von den Mittelfeldspielern, dass die sich mit in die Offensive einschalten, dass man da eine Überzahl schafft, ähnlich wie es jetzt Heinkes bei den Bayern macht. Da wird der Strafraum jetzt neuerdings immer nicht mehr wie bei unter Ancelotti mit einem Spieler besetzt, sondern mit 3-4 Spielern. Ich würde mir das vom HSV auch wünschen. Der Rückwärtsgang muss dann schnell eingeschaltet werden. Deswegen ist ein Modell für Hertha, ja.
Ich glaube im jeden Fall, dass es ein sehr schlecht anzuschauendes Spiel wird, weil Hertha ist ja auch mit dem Abstiegskampf nur 10 Punkte und gestern gerade so ein 1-1 gegen Freiburg, die stecken auch mittendrin, und wenn der HSV da 3 holt.
Hertha ist für mich ähnlich wie Frankfurt, so. Die spielen eigentlich immer irgendwie einen ganz schönen Rotz zusammen, und wenn du nicht gerade Fan bist, kannst du es dir nicht angucken, aber im Gegensatz zum HSV gewinnen sie halt immer mal wieder so ein Auswärtsspiel 2-1. Und das sind eben genau die Unterschiede. Und da haben Dardai und Kovac, wenn man die beiden Mannschaften jetzt mal so als Vergleich nimmt, die sind ja nicht qualitativ besser, aber die haben da irgendwie so einen Gewinnerinstinkt eingetrichtert.
Ja. Obwohl das, wie gesagt, bei Dardai bisher auch nicht läuft. Also dieser Hertha ist im Gegensatz zu den letzten 2 Jahren wirklich angreifbar auch zu Hause. Die waren ja immer eine Heimmacht in den letzten 2 Jahren, wo sie auch die Europa League 2-mal klar gemacht haben.
Ja.
Und der HSV tut sich immer selber schwer, das Spiel zu machen. Also das wird, glaube ich, erstmal ein Beschnuppern, die erste Viertelstunde und dann...
Was auch gut ist, die Spieler kommen jetzt wieder zurück und dann hast du so einen Ito, der mir gegen Bayern kam, der nochmal rein, um nochmal so einen Akzent setzen zu können, wenn die Spieler dann von Hertha vielleicht ab der 70. ein bisschen erschöpft sind und Ito da das 1 gegen 1 sucht und es dann auch leichter hat, ist das auf jeden Fall nochmal eine gute Waffe fürs Ende.
So rum auf jeden Fall auch besser, fand ich, dass du Ito hinten raus nochmal bringst, so für eine 20 Minuten, dass er nochmal Vollgas gibt, als wenn du in den ersten 50 Minuten verbrennst, wo nicht viel passiert.
Ich habe auch, muss ich sagen, ein ganz gutes Gefühl. Vor allem wird in Berlin die Stimmung auch so mittelmäßig sein, jetzt wo die bei irgendeinem Dorfverein in der Euroleague auch schon wieder 1-0 verloren haben. Das heißt, die sind auch langsam da ungeduldig. Und wenn du da mal 25 Minuten richtig dicht machst und das, und das Spiel zerstörst, ist was möglich.
Und unfassbar. Du hast ja im Moment wieder einen 12. Mann an Bord, weil wie die Fans nach dem Spiel, während des Spiels den HSV unterstützt haben. Ich glaube, die werden da jetzt auch wieder mit Begeisterung nach Berlin fahren. Also der HSV weiß, die Fans stehen hinter ihm und Weltklasse. Kann ich nur ein großes Lob an alle Fans aussprechen.
Das bedeutet allen Fans sehr viel. Aber was glaubst du denn, wann oder droht diese Stimmung irgendwann auch mal zu kippen?
Ja, wie gesagt.
Glaubst du, diese beiden Spiele sind tatsächlich entscheidend? Beide machbar?
Ja, weil, wie gesagt, ich glaube, man ist nach den zwei Spielen auch gar nicht abgestiegen. Aber die Glaubwürdigkeit eines Trainers an sein Konzept, an dass der Trainer an Erfolg noch bringen kann, nachdem er schon so lange Zeit das vergeblich versucht, ist dann einfach am Boden. Und dementsprechend bist du dann auch mal als Heribert Bruchhang, es ist lieb und gut, aber du stehst in der Verantwortung, das Beste für deinen Verein zu tun und nicht irgendwelche moralischen Aspekte zu vertreten. Und dementsprechend muss er da an HSV denken, wie man da jetzt am besten die Kehrtwende schafft. Und das ist dann... Und das ist das Problem, du hast im Moment keine Alternativen, aber wenn du eine gute Alternative hättest, müsstest du sie ziehen.
Dann. Jetzt stelle ich auch mal einen Raum, was ist mit dem Modell Köln, dass man sich vom Sportchef dann trennt? Das ist ja eigentlich total unüblich, ne? Dass jetzt Schmadtke entlassen wird und damit ja die Position von Stöger nochmal gestärkt wird. Ist das beim HSV auch denkbar?
Schwer. Was sagst du denn, Stübi? Was sagst du?
Ich finde persönlich, Schmadtke ist ein Topmann, der in den letzten Jahren seine Qualität unter Beweis gestellt hat, den Beweis haben wir jetzt von Jens Todt noch nicht gekriegt, dass er Bundesliga-tauglich ist und sein Kader ist angreifbar. Und wenn man irgendwo Gründe sucht, dann finde ich in der Breite des Kaders.
Ja, finde ich auch nur dann.
Das ist Todts Verantwortung.
Stimmt, aber es muss ja irgendwie so ein Hauruck-Effekt durch die Mannschaft gehen oder so ein befreiender Effekt, dass die Spieler sagen, oh, ein neues Konzept, jetzt glauben wir daran, im nächsten Spiel die Punkte auf jeden Fall wieder einfahren zu können. Ja, aber
was denken Sie sich denn in Köln, wenn Sie Schmadtke entlassen? Das ist doch genau derselbe Ansatz wahrscheinlich, oder? Da wird er wahrscheinlich auch infolge des Cordoba-Modest-Transfers
gefeiert worden sein. Aber hilft das dem Verein in der Situation? Ich glaube nicht. Also...
Das geht nur über einen Trainerwechsel, glaubst du?
Ich glaube, die haben sich da drin gestritten. Ja, ich glaube, also so richtig befreiend. Klar, wenn du jetzt so einen Flüsterer wie Matthias Sammer hast, der dann sagt, der dann mit den Spielern die Einzelgespräche sucht, mega dicht an der Mannschaft dran ist, dann kann das auch helfen. Auf der anderen Seite, dann gehst du wieder in die Kabine und der Trainer, der dir schon seit Monaten versucht, ein Erfolgsrezept vorzuleben, steht dann wieder am Ende vor dir und erzählt dir was.
Um mal zu diesen Transfers zu kommen, Udo Kai, den wir, glaube ich, in der ersten Folge mal angesprochen hat, von 1860, hat gestern für Wolfsburg getroffen, ne? Also die haben sich den ja dann im Sommer geschnappt.
Und wie du, U18 deutscher Nationalspieler. Genau.
Und ablösefrei. Und wie du meintest, Gisdol und Todt, finde ich, haben in der Sommerpause einfach geschlafen. Todt hat ja immer gesagt, wir warten ab, bis wir den Nichtabstieg geschafft haben. Und als es dann amtlich war, gegen wen war es am letzten Spieltag? Wolfsburg mit dem 2-1. Da sind ja wirklich 2-3 Wochen vergangen, bis die ersten Namen aufgetaucht sind. Und selbst wenn Todt sagt, wir können nicht sicher planen, wegen wissen nicht, ob Erst- oder Zweitklassigkeit, als guter Manager, da musst du auch schon mal im Hintergrund 2-3 Namen auf der Liste haben, damit du, wenn du weißt, in welcher Liga du spielst, erst gleich losgehen kann und nicht dann erst anfangen, wenn du Gewissheit hast. Also da wurde einige Zeit verschenkt und Gisdol sagt ja bis heute noch, dass es nicht sein Kader ist, den er in der Form haben möchte.
Alles klar, dann haben wir schon mal eine mögliche Worst-Case-Szenario-Folge dann in 2 Wochen vorbereitet mit den letzten Minuten. Aber wir gehen ja trotzdem optimistisch ran. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir wünschen uns, dass es in der Konstellation so bleibt. Denn eigentlich hat Heribert Bruchhang ja auch im Doppelpass zu Recht gesagt, ist der HSV ja mittlerweile total solide. Keine Skandale, genau. Keine scheiß Statements. Das Einzige, was so ein bisschen fehlt, sind, ich sag mal, 5 Punkte mehr. Das wäre sehr, sehr angenehm. Aber vielleicht holen wir schon mal 3 in Berlin. Was ist euer Tipp?
Wie immer 1-0 HSV.
1-0 auch HSV.
Es muss zu 0 fast sein, ne? 2 machen wir nicht.
Nee. Martini hat gut gehalten, immerhin jetzt wieder gegen Bayern. Hat sich ein bisschen gefangen.
Ja, stimmt. Ja. War heute gar kein Thema. Gar nicht drüber nachgedacht.
Ja.
so in und um die Mannschaft, die Stimmung ist auch wirklich doch, ganz okay. Solide. Ich habe hier noch Nikola Müller und Holtby im Zwick gesehen, also die, denen ging es dann nach dem Spiel auch nicht so schlecht. Also noch ist die Stimmung okay.
Also wenn ich wetten müsste, würde ich leider 1-1 tippen, aber ich glaube nicht, dass sie verlieren werden tatsächlich. Ich denke, dass man in Berlin was holen kann, aber lassen wir uns überraschen und sind dann nächste Woche wieder in voller Montur am Start. Bis dahin nur der HSV. Haut rein.
Ciao.